Hallo liebe Zuseher von Wahre Gesundheit, ich habe heute als Gast Reik Garve und wir besprechen den zweiten Teil über die Folgen, welche der biologische Mensch in der Technokratie erleidet. Wir gehen en detail in die einzelnen Bereiche rein, die Reik herausgearbeitet hat und ich muss sagen, die Ergebnisse sind sehr, sehr bewegend, auch sehr herzlich und vor allen Dingen für viele junge Mütter und Väter eine große Inspiration. Und ich freue mich, euch diesen Vortrag präsentieren zu können. Ja, hallo Reik, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Wie immer sehr gern gesehener Gast bei Wahre Gesundheit. Und wir beschäftigen uns jetzt in diesem Teil mit den Folgen dieser Technokratie, biologischer Mensch, was da alles zusammenkommt. Und da hast du wieder für uns einiges herausgearbeitet. Was erwartet uns im zweiten Teil?
Naja, wir schauen uns jetzt an, was ein Mensch widerfährt oder was uns Menschen widerfahren ist, wenn wir uns zu lange in einer unbiologischen Umgebung als Menschen in dieser Gesellschaft aufhalten. Ja? Also wir leben ja unter nicht artgerechten Menschenbedingungen, muss man einfach klar sagen. Zumindest was unsere Biologie anbelangt. So. Und das hat Folgen. Das hat körperliche Folgen, das ist für die meisten offensichtlich. Stichwort Sitzen ist das neue Rauchen und solche Geschichten. Ja? Aber es ist ja noch viel mehr. Und ich will in diesem Teil mal ein bisschen mehr auf diese innerpsychischen Prozesse eingehen, weil die meistens erst unsichtbar sind, solange es mehr oder weniger geregelt für alle normal zugeht. Yeah. In dem Moment, wo eine Gesellschaft, wie wir sie jetzt haben, also die westliche Gesellschaft, in einen Ausnahmezustand versetzt wird oder wurde, treten diese Muster verstärkt hervor und werden sichtbar. Und das ist eigentlich ein Geschenk. Ist zwar nicht angenehm im ersten Moment, aber eigentlich ist es ein Geschenk, weil diese Muster natürlich über viele Jahrzehnte, vielleicht mehrere Generationen aufgesammelt wurden. So, und jetzt sind sie da und jetzt können wir denen nicht mehr ausweichen. Das ist wie ein Karma. Wir können jetzt nicht einfach sagen, ach nee, mag ich nicht. Wir können es machen, klar, aber das wird dadurch nicht weggehen. Es wird dann eher noch schwerer werden. Und deswegen macht es Sinn und das ist auch die Motivation vielleicht für einige Menschen, schaut hin. Ja? Die Angst vor der Angst ist meistens größer als dann die Angst zu konfrontieren oder das, was damit verknüpft ist.
Und wenn man sich das nicht alleine traut, dorthin zu schauen, es gibt ja Menschen, die einem dabei helfen können. Richtig. Also gerade als die Männer haben immer noch ein Thema damit, mit anderen über ihre Ängste und Sorgen zu sprechen. Ja. Und aber die Menschen gibt es, gibt gute Leute, die das auch können. Und,
Ich meine, es müssen ja nicht nur jetzt irgendwie hier Traumatherapeuten sein, sondern es können einfach auch gute Freunde sein. Es reicht, wenn man sich seine Seele freispricht, seinen Kummer freispricht. Frauen machen das, sage ich mal, eher. Ja? Ja. Das ist einfach deren Natur. Aber es stimmt, Männer müssen das auch wieder lernen. Sie müssen sich in gewisser Weise auch emanzipieren an der Stelle und auch zu ihren Gefühlen stehen. Das ist ganz wichtig.
Ich meine, die Entwicklung die letzten Jahrzehnte war ja schon enorm, ne, was da alles passiert ist, technologisch und in der Gesellschaft generell. Aber ja,
wenn wir uns... Es hat auch Spuren hinterlassen. Ja. Und wir sind jetzt an so einem Punkt, sage ich mal, wo die Engpässe überwiegen gegenüber den Fortschritten, die wir jetzt durch die vermeintlich bessere, schnellere Technik erreicht haben.
Ja, ja, was passiert denn da so alles?
Ja, und wenn wir uns mal angucken, und das Verrückte ist ja, diese Engpässe, diese Problemfelder sind gleichzeitig, das ist das Verrückte, gleichzeitig auch die Innovationsmärkte der Zukunft, wenn wir für diese Probleme eine Lösung finden. Mhm. Das heißt, diese Folie jetzt, die zeigt eigentlich nochmal ganz schön, wo wir genauer hinschauen müssen. Also fangen wir mal an, Gesundheitsanalphabetismus und Wunderpille-Glauben. Viele Menschen haben wirklich keine richtige Vorstellung, wie ihr Körper funktioniert, geschweige denn noch was Psyche und Geist und Seele und so weiter, das ist noch was anderes. Aber dieses, ja, ist eine Blackbox, ich kann die nutzen, ich kann da was reinstecken, da kommt manchmal irgendwas raus und manchmal tut es was weh.
Ja, aber da kommen ein paar Donuts rein, Cola und
was auch
Bonbon.
Immer. Was auch immer, ja.
Dann läuft das Ding.
Dann läuft das Ding, genau.
In Abgrund.
Ja. Tja, ist. Und dieses Problem, dass also viele Menschen überhaupt kein Interesse an ihrem eigenen Wohlbefinden so richtig haben, trägt natürlich dazu bei, aufgrund bestimmter Gewohnheitsmuster, dass einfach irgendwann die Menschen die Ressourcen aufgebraucht haben und krank werden, also Symptome entwickeln. Ja. Ängste, das sehen wir jetzt natürlich durch die Krise bedingt, Verarmung. Das ist natürlich ein Riesenthema gerade. Viele Menschen verarmen, haben Angst, sie verlieren ihren Job oder was auch immer. Oder die Lebenshaltungskosten explodieren gerade und die wissen nicht mehr, wie sie ihre Familien über die Runden bringen können und sind völlig in der Hilflosigkeit. Ja. Fallen also richtig in diese vielleicht auch schon zuvor vorhandene Hilflosigkeit. Die wird jetzt aber nochmal verstärkt. Genauso Angst vor Krankheit, Angst vor Tod, Angst vor der Zukunft. Ja, und ich möchte gerne auch mit diesem Interview einfach mal zeigen, es gibt eine Lösung, es gibt eine Perspektive. Wenn wir uns nur gesamtgesellschaftlich mehr darauf fokussieren würden, dann würden wir diese Krise viel schneller meistern und sogar gestärkt daraus hervorgehen. Wenn wir es aber nicht sehen, wenn wir also quasi nicht das Ende, das Licht, sage ich mal, sehen, wo wir auf uns konzentrieren können, dann sehen wir nur den Untergang, dann sehen wir nur das Leid und denken, es wird immer schlimmer.
Ich gehe davon auch aus, wenn wir fair behandelt werden würden, also wenn die Dinge auch, sagen wir mal, fair ablaufen würden, gerade so im Bereich Politik oder irgendwelche Menschen, die Entscheidungen treffen, dann würde das Ganze doch nochmal ganz anders aussehen. Ich habe das Gefühl, diverse Ressourcen werden absichtlich falsch gelenkt. Ne?
Aber das ist wieder der Punkt. Wir können uns auf andere nicht verlassen. Wir müssen uns quasi selbst emanzipieren. Wir müssen selber erkennen, dass nur wir es in der Hand haben, wie unsere Lebensumstände sind. Das wollen viele nicht hören, das weiß ich auch. Ja, man möchte gerne, das ist auch ein Muster, anderen die Schuld für irgendwas geben, warum es einem so schlecht geht, warum man krank ist, warum man arm ist, was auch immer. Aber wenn man ganz tief in sich reinhorcht, dann wird man verstehen, dass man selber das verursacht hat. Ja? Ich rede nicht von Schuld, ich rede nur von Verursachen. Ich habe Ursachen dafür gesetzt. In meinem Denken, in meinem Fühlen und in den Handlungen, die sich dann in Gewohnheitsmustern zeigen und dadurch das Ergebnis, was ich jetzt aktuell meine Lebensumstände nenne, auch dann zum Ausdruck bringen.
Eben, alle 4 Jahre geben dann die Leute ihre Stimme ab und ärgern sich dann 4 Jahre lang darüber, dass sie belogen wurden. Ja. Also, wann kapiert man es? Manche gar nicht.
Okay. Ja. Aber dann ist es halt so. Ja. Ja. Umweltverschmutzungen, infolge der Umweltverschmutzungen chronische Komplexkrankheiten. Ja? Mhm. Also es ist ein Riesenthema, aber eben das wichtigste Abgabe von Eigenverantwortung. Wir sind in einer Gesellschaft groß geworden, wo wir gelernt haben, vertraue nicht dir selber, vertraue nicht deinem Körper, vertraue nur Experten. Die haben studiert, die wissen Bescheid. Ja? Bezahl sie gut dafür und lass dich von ihnen sozusagen behandeln oder von ihnen Ratschläge geben. Ja? Also renne diesen Autoritäten hinterher. Frage immer stets um Erlaubnis, irgendetwas machen zu dürfen. Prüfe das nicht mit deinem inneren Wesen, ob es korrekt ist, ob das deiner Ethik entspricht. Nein, frag immer vorher. Stell einen Antrag. Geh demonstrieren. Ja? Aber beantrage bitte vorher die Demonstration.
Genau, muss erlaubt sein. Ja.
Und solche Sachen. Letztendlich können wir sagen, es geht hier um eine Naturentfremdung. Einerseits von uns selber, von unserer wahren Natur, aber auch von der biologischen Natur, also um uns herum. Wir leben ja heute meistens in Städten. Das ist völlig unbiologisch für einen Menschen, sage ich mal so. Und das wird uns aber schmackhaft gemacht, weil natürlich in den Städten mehr Abhängigkeiten herrschen. Dort können Menschen besser auch kontrolliert werden. Ja, das muss man auch sehen. Das ist eine große Agenda, eigentlich in Zukunft die Städte weiter größer zu machen, Smart Cities draus zu machen und letztendlich die Abhängigkeit noch zu vergrößern, sodass am Ende alle, die da drin wohnen, auch nichts mehr besitzen.
Ja.
Das ist ja auch so eine Agenda. Technisierung, das haben wir ja schon. Informationssintflut. Viele Menschen sind völlig überfordert mit der Informationsdatenmenge, die wir täglich zu verarbeiten haben. Ich finde es immer lustig in Gesprächen, wenn so ältere Generationen sagen, ja, wir haben es ja auch in der Jugend irgendwie hingekriegt oder als wir junge Erwachsene waren und so, dann sage ich, sorry, ihr lebt in einer anderen Zeitqualität, da haben die Uhren anders getickt. Heute ist das eine ganz andere Geschichte. Ihr habt andere Herausforderungen gehabt, keine Frage. Aber heute könnt ihr mit den Erfolgsmustern der damaligen Zeit keinen Blumentopf mehr gewinnen. Ihr müsst heute völlig anders denken. Das können die zum Beispiel nicht. Die jetzt 70, 80 sind, haben Schwierigkeiten mit der extrem hohen Informationsdichte und auch der Schnelllebigkeit. Ja, das ist für die, wenn du vielleicht auf dem Dorf aufgewachsen bist, vielleicht noch zu einer Zeit, wo es noch gar keine Autos gab, sage ich jetzt mal so, da ticken die Uhren anders. Und heute ist es ganz anders. Ja, und diese Schnelllebigkeit, klar, man kann sich irgendwo auch anpassen, aber das kostet Ressourcen. Ja, also das ist nicht unbedingt Lebensqualität jedes Mal. Es sei denn, du lernst wirklich mit diesen Informationen anders umzugehen. Ja, aber das kannst du nur, wenn du raus aus der Analysefalle kommst. Wenn du nicht nur einzelne Daten erfasst, sondern du dich darin schulst, das ist auch kann man lernen, ich sag mal, mehr so Muster zu erkennen. Das ist eine andere Art des Denkens. Also es ist nicht nur dieses aufs Details versessen sein und sich an irgendwelchen Details verlieren.
Und auch eine gewisse Geschichtserfahrung zu haben, vielleicht auch die wahre Geschichte zu kennen, die hier abgelaufen ist.
Ja? Ja, also auf jeden Fall brauchst du ein großes Hintergrundverständnis, dann kannst du viele Dinge besser abschätzen. Ja? Und das Problem ist ja auch, wir haben heute auch, das ist auch eine tragende Säule dieses Krankensystems, das heutige Schul- und Bildungssystem, das trägt ja dazu bei, dass Menschen immer wieder auf eine bestimmte Art und Weise abgerichtet werden, auf eine unsichtbare Art und Weise. Es gibt ja einen unsichtbaren Lehrplan, der hier immer wieder vollzogen wird. Ist auch vielen Lehrern nicht klar und Pädagogen. Die haben tolle Ansätze, aber sie merken nicht, dass sie in einem System dienen, was älter ist als sie, ja, was schon sehr gut erprobt ist,
ja,
und darauf ausgerichtet ist, letztendlich, man könnte sagen, Arbeitssklaven zu errichten oder, mhm, oder Soldaten, die Befehle ausführen. Ja?
Ganz genau.
Also nicht Menschen, die individuell, kreativ,
empathisch,
ja, sondern eher so Mangeldenken fördern, Untertänigkeit fördern. Und damit kann man letztendlich dieses System weiter aufrechterhalten.
Ja.
So. Das heißt also, wir brauchen nicht da irgendwie hinzugucken, Politiker. Die Politiker sind genauso, die sind vielleicht etwas besser gestellte Sklaven. Ja? Die sind genauso Sklaven, die sind ja auch dieses System durchlaufen. Die sind nicht in ihrem Denken frei.
Ja, wobei einige haben noch nicht mal die Abschlüsse. Ne? Also.
Naja gut, das ist noch ein anderes Thema. Aber ich will nur sagen, auch diese Menschen, ja, sind nicht frei in ihrem Denken.
Absolut.
Weil sie auch genauso diese Schule der Normopathie durchlaufen haben. So könnte man es wirklich sagen. Und was wird uns in dieser Schule vermittelt? Ein atheistisch-materialistisches Weltbild. Purer Materialismus. Mit dem puren Materialismus kannst du vielleicht ein Auto reparieren. Ja? Also was weiß ich, so ein Traktor oder. Aber du wirst damit nicht innerpsychische Prozesse verstehen können im Menschen. Du wirst nicht wissen, was Liebe ist. Du wirst nicht verstehen, was Mitgefühl ist. Ja? Und das sind die Qualitäten, die jetzt gefragt sind. Weil wenn wir da nicht rangehen, dann werden wir zu Biorobotern. Und viele wirken schon auch wie Biorobotern in ihrem Verhalten. Ja? Auch schon Kinder, Jugendliche. Und das ist keine schöne Entwicklung. Also ich beobachte das und ich kann es mir in 10 Jahren vorstellen, wie es dann sein wird. Und das ist gruselig. Weil das sind Entwicklungen, die gehen vermeintlich langsam. Und Planer, die auch solche Entwicklungen forcieren, denken in 20, 30, 40, 50, 100 Jahresplänen.
Klar.
Der Alltagsmensch tut das nicht. Der lebt von einem Tag zum nächsten, vielleicht eine Woche, mehr nicht. Das ist so der Zeithorizont, in dem er sich bewegt. Wenn wir das mal alles zusammenfassen, können wir tatsächlich sagen, das Hauptproblem, was wir heute haben, ist diese Natur- und Selbstentfremdung. Je mehr der Mensch zu sich selbst findet und bei sich selbst ist, aus sich selbst heraus, nicht aus seinem Verstand, der antrainiert und manipuliert ist, sondern aus seinem Wesen heraus agiert, desto weniger ist er manipulierbar und desto mehr lebt er seinen eigentlichen Lebensplan, seinen Lebensauftrag, wenn man so möchte. Das heißt, diese Selbstentfremdung einhergehend mit emotionaler Abstumpfung ist das Problem, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Das gilt es zu knacken. Das ist sozusagen das Schloss und dafür brauchen wir jetzt den Schlüssel. Und wenn wir das öffnen, dann tut sich der nächste Zyklus auf. Das ist kein Technikzyklus. Wir müssen also im Grunde, wenn es auf den Punkt gebracht wird, die Normopathie überwinden. Beziehungsweise sie nicht immer wieder aufs Neue starten, weil wir tun das ja mit jeder neuen Generation, die kommt. Wenn wir unsere eigene Geschichte nicht aufgearbeitet haben, geben wir sie automatisch unbewusst weiter. Und dadurch wird dieses Normopathische aufrechterhalten. Das ist unser Dilemma. Wir tragen dieses System. Das System sind wir. Das System ist nicht da draußen. Das System ist in unseren Köpfen. Es ist ein bestimmtes Weltbild. Es sind bestimmte Muster. Es sind bestimmte Glaubenssätze, die durch Erziehung, Schule, Bildung, was auch immer, eigene Erfahrungen entstanden sind. Und das steuert das Verhalten der Menschen. Das ist der Punkt. Und jetzt frage ich dich, wo will man da ansetzen? Ja, jeder bei sich. Das ist der Punkt. Und das ist die Macht. Das ist das Verrückte. Diese Macht hat jeder Mensch. Natürlich muss man sich da auch für Hilfe holen, das ist nicht die Frage. Aber aufzuhören auf das, was außen immer sich zeigt, zu schimpfen oder zu sagen, oh, ich fühle mich ohnmächtig, weil die Mächtigen und so weiter, hört doch auf damit. Erkennt doch erstmal, wie viel Macht ihr über euch selber habt. Oder gewinnt diese Macht erstmal wieder zurück.
Ja, und zusammentun, ne? Zusammenschließen. Ne,
das ergibt sich, das, ne, wird sich das zwangsläufig. Ja, wir Menschen sind soziale Wesen.
Gerade wenn man mal auch eine Demo sieht, wenn da Leute sich treffen,
richtig,
und sich vernetzen und was sich daraus ergeben,
ja,
kann.
Ja. Ganz genau. Das heißt, die Normopathie ist sozusagen unser größtes Problem. Mhm. Und gleichzeitig auch, wenn wir das entfesselt kriegen, da steckt die Power drin. Da kommt dann sozusagen die Lösung für viele Probleme, die wir heute haben. Normopathie.
Was ist das genau?
Was, ne, ist das überhaupt? Ja, eigentlich heißt es übersetzt Pathos, Leiden. Das, mhm, das Leiden der Normalität, könnte man sagen. Also ich habe es ja schon gesagt, es ist die Natur- und Selbstentfremdung des Menschen. Ja. Aber es geht noch viel weiter. Es ist letztendlich auch eine Art von, ja, also man kennt diesen Begriff, muss vielleicht dazu sagen, aus der Medizin seit 1972 kennt man diesen Begriff.
Mhm.
So. Heute ist es ein Massenphänomen geworden. Also im Grunde ist es eine Art von Persönlichkeitsstörung. Muss man sich mal vorstellen. Wir sind eine psychisch kranke Gesellschaft. Krank in der Hinsicht, dass wir uns zwanghaft versuchen, an soziokulturelle Normen anzupassen. Gleichmacherei. Wir trauen uns nicht, unsere Individualität zu leben. Jedenfalls nicht genügend Menschen. Es gibt welche, die sagen, es ist mir scheißegal, was andere denken. Ich mache mein Ding.
Mhm.
Ja, das sind diese innovativen Typen. Aber die meisten haben Angst. Ich gucke in die Gesichter und sehe Angst.
Ja.
Bloß nicht auffallen, bloß nicht irgendwie abweichen. Ja? Gerade bei jungen Menschen, ich finde das schlimm. Ja? Und dann unterordnet man sich unter vermeintliche Autoritäten. Ja? Die Kasperle-Theater, das wir heute sehen in der Politik, das sollen Autoritäten sein? Gestandene Autoritäten? Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Ja? Das ist so, jemand hat das mal so schön gesagt, das sind Pfahlschildkröten. Ja? Eine Pfahlschildkröte. Eine Pfahlschildkröte. Das ist eine Schildkröte, die auf einem Holzpfahl oben drauf liegt. So. Und die Frage ist natürlich, wie kommt die darauf?
Mhm.
Natürlich nicht ohne fremde Hilfe.
Jemand hat sie draufgepackt, ja.
Das heißt, sie wurden dahin gehievt. Und sie sind inkompetent für diese, also sie ist selber inkompetent, diese Schildkröte, um da alleine raufzukommen. Sie wurde von jemandem darauf gehievt.
Genau.
Das ist eine Pfahlschildkröte.
Ja.
Und da sieht man heute sehr viele in der Politik.
Absolut.
Ja, das mal nur so am Rande. Das heißt also, diese Normierung, die wir heute haben und wo die Menschen Angst haben, von abzuweichen, das ist die Geisteskrankheit, mit der wir es zu tun haben. Und viele Menschen sind durch einen bestimmten Prozess eben empathielos oder sehr stark gemindert, gefühlsgepanzert. Da sind bestimmte Traumamuster, die werden einfach abgespalten, da will keiner ran, das ist ja schlimm. Und daraus resultiert auch eine gewisse Unreife und eine Passivität. Und mit dieser Passivität können natürlich andere Kräfte, die gerne sich über Menschen hinwegsetzen, wunderbar arbeiten. Ja? Indem man sich ein bisschen ärgert hier, ein bisschen provoziert da, mal hier eine Möhre hinhält und so. Und die Leute rennen dann immer so brav hinterher und tun fast alles, was gewünscht wird. Und dann gibt es noch ein zweites Phänomen, was sich auch mit der Normopathie vergesellschaftet ist. Das nenne ich die gleichaltrigen Orientierung.
Mhm.
Das heißt also, wenn bindungsgestörte junge Menschen nicht mehr den Bezug haben zu ihren Eltern, also die Bindung zu den Eltern vermindert ist, und sie anfangen, sich mit Gleichaltrigen zu orientieren. Also das heißt, wenn die Gleichaltrigen als die wichtigen Bezugspersonen, sprich Mama, Papa, ersetzen, die aber genauso unreif sind, das passiert im Kindergarten zuhauf, das passiert in der Schule zuhauf.
Ja.
Und auf diese Art und Weise bleibt das Niveau niedrig. Das heißt, es findet dann nur noch eine sogenannte horizontale Kultur- und Wertevermittlung statt und nicht mehr eine Vertikale, also von den reifen Erwachsenen zu den unreifen Kindern. Jetzt hast du nur noch unreife Kinder und Jugendliche untereinander. Und du siehst ja, diese Jugendkultur ist eine Subkultur,
ja.
wie die sich geben und verhalten und so weiter. Die werden sich selbst überlassen. Die werden durch die Massenmedien letztendlich, kriegen sie sozusagen die Inputs, mit denen sie sich beschäftigen sollen. Das ist niedrigstes Niveau.
Ja.
Niedrigstes Niveau. Ja. Und mit diesen Menschen, und wenn dann auch ein Politiker oder eine Politikerin sagt, ja, wir müssten eigentlich das Wahlrecht schon, keine Ahnung, ab 14
12, ja.
oder ab 12, ja, dann ja, weißt ja. du ja, welche Wähler du dann da hast.
Ja, ja.
Die sind Kinder. Das sind Kinder, unreife Kinder. Nur das Problem ist, der Körper reift weiter. Das heißt, die sind irgendwann biologisch ausgereift. Im Kopf sind sie aber noch Kinder.
Ja.
So, und die kriegen dann selber Kinder. Und das ist das Problem. Das ist das Problem. Und das, was wir hier erleben dürfen, diese Normopathie, ist die Folge des Einflusses, aus meiner Sicht, von schweren Katastrophen wie die Kriege, Traumamuster, plus massenmediale Informationswaffengebrauch, also der auf uns einwirkt, tagtäglich. So. Und wir sind ungeschult darin. Ein Geist, der nicht, sag ich mal, wach ist und differenziert denken kann,
ja.
ist völlig hilflos und ungeschult, ja. diese Art von Waffen zu erkennen, sich geschweige denn dagegen zu wehren.
Ich kann da jedem nur mal empfehlen, die öffentlich-rechtlichen Kinderprogramme oder Kindernachrichten sich anzuschauen, wie ja. da schon das Framing stattfindet, wie da schon böse und gut definiert wird. Und
ja.
Da werden die ja schon von klein auf abgeholt.
Ja. Ja.
Mit, ja.
Ja, das werden eigentlich Ideologien verbreitet.
Ja.
Deswegen sollte man immer als Elternteil sich solche Sendungen zusammen anschauen.
Ja.
Ja, und dann auch dem Kind sagen, pass mal auf, was die erzählen, ist Quatsch. Das ist noch ein bisschen anders. Wenn man sich natürlich selber damit nie mit beschäftigt hat und immer nur brav Ja und Amen zu einem sagt, dann natürlich
passt das ja.
dann freut man sich ja, oh, der Staat übernimmt jetzt auch die ja. Bildungsauftrag und so weiter.
Ja, oder was halt in der Schule an Materialien ja. ausgeteilt werden oder ja. Ideen ja. und so weiter.
Das stimmt, das stimmt.
Da sind wir schon jetzt schon wieder fast am Anfang, ne? Mit Kindern.
Ja.
Passt das jetzt gerade?
Ja, ja, also diese Normopathie, die entsteht ja auf eine bestimmte Art und Weise. Und
ja.
das, glaube ich, ist vielen nicht klar.
Krankenhausgeburt.
Ja.
Was haben wir denn dazu
ja,
zu
wir
erzählen?
Können ja also mal kurz den Entstehungsmechanismus dieser Normopathie, ich nenne es den Teufelskreis der Normopathie.
Wie wir beide ja auch festgestellt haben, vielleicht mit die wichtigste Folie jetzt gerade. Ne?
Das ist die wichtigste Folie, ja. Weil das zeigt im Grunde, wie es entsteht. Und letztendlich auch, wo wir ansetzen müssten an mehreren Stellen, um das zu knacken.
Ja. Ja,
das ist der Punkt. Also, wenn ein Mensch hierher kommt, sage ich mal, unbeschriebenes Blatt, ist natürlich nicht so, aber ich sage mal so, der ja. Verstand ist unbeschrieben,
ja.
die Seele nicht. Die bringt natürlich auch etwas mit. Dann hängt es davon ab, in welchen Rahmenbedingungen dieser Mensch groß wird. Also sprich der Konditionierungs- und Sozialisierungsprozess.
Ja.
So, und das fängt natürlich mit der Geburt an. Die Umstände, ist es eine natürliche Geburt, ist es eine Wassergeburt, ist es eine Kaiserschnittgeburt, ist es eine Geburt, die eingeleitet wurde mit Medikamenten, mit Druck, was weiß ich nicht alles. Impfungen, ja, Impfungen haben noch nie was zum Volksgesundheit beigetragen. Ja. Wer das immer noch glaubt, der hat keine Ahnung. Ja. Das ist, ich weiß, das ist jetzt das absolut hochemotionale Thema schlechthin, aber de facto, die Datenlage spricht absolut dagegen.
Genau, Hygiene.
Verbesserte Ernährungsbedingungen,
Friedenszeiten,
ja, dass die Menschen also eben Sicherheit hatten.
Und alle Kinderkrankheiten waren schon vorher auf den Trend nach unten zu gehen, gegen Null fast.
Wollen die Menschen nicht hören? Weil das würde ja das Weltbild in Frage stellen. Da ist der Papa Staat, der sich ja für mich einsetzt und mich schützen möchte. Wieder Schutz und Sicherheit, aber eigentlich ist es Vergiftung und Kontrolle. So, und Abhängigkeit schaffen. Das heißt also, die Umstände, wie nachdem, wie die Geburt war, wie dann die Zeit danach war. Und dann geht es eben los mit dem Thema Fremdbetreuung. Also ganz furchtbar, Wochenkrippen, DDR-Zeit. Also mit 6 Wochen wurden die Kinder schon hingebracht und eine ganze Woche dort gelassen. Unglaublich. In den wichtigsten Jahren oder am wichtigsten Alter, wo die Prägung und die Bindung stattfindet.
Die wussten ganz genau, wie man es macht. Ne?
Ja.
Ganz genau.
Und es wurde in Deutschland auch im Dritten Reich forciert. Es gab also auch eine bindungsarme Empfehlung, also der Kindererziehung im Dritten Reich.
Ja.
Und das wurde in der DDR weitergeführt. Deswegen sage ich, die Deutschen gehen hier einen Sonderweg. Die haben es besonders schwer, was Bindungstraumatisierungen anbelangt. Ja, muss man ganz klar sagen. Da sind wir wahrscheinlich, ich habe mich jetzt noch nicht mit allen anderen Ländern beschäftigt, aber wenn ich so sehe, dass in anderen Ländern dieser familiäre Zusammenhalt auch irgendwie noch mehr vorhanden ist, gehe ich davon aus, dass wir hier gerade eine Gesellschaft sind, die am Zerfallen ist, also in die Einzelatome der Gesellschaft, sprich der Menschen. Und das hat Gründe. Das ist eine Sache der Bindung. Viele Menschen sind nicht bindungsfähig, weil sie bindungstraumatisiert sind. Das heißt, diese Bindungstraumatisierungen führen später auch dazu, dass Menschen nicht beziehungsfähig sind in einer Partnerschaft. Sobald es da ein bisschen kriselt, gehen die sofort raus und dann sind sie wieder auseinander. Ja?
Ja.
Das sind aber nur Schmerzabwehrmechanismen, die einfach nur Dinge abwehren, die durch bestimmte Umstände in der Beziehung mal getriggert wurden. Das ist ja völlig normal eigentlich. Ne? Vielen ist es aber nicht bewusst. Ja? Und ich meine, ich glaube, Leipzig ist eine der Hochburgen von Single-Haushalten. Und das hat Gründe. Genauso, wenn du siehst, die ganzen Dating-Portale. Warum gibt es so viele davon? Ja? Also man kann die Symptome sehen und man muss sich jetzt wieder fragen, worum geht es im Kern? Im Kern geht es immer um das Thema Bindungslosigkeit oder die Störung der Bindung. Das findet in den ersten Lebensjahren statt.
Ja.
Dann kommt natürlich noch die Schule dazu, der Zwang, also sprich staatliche Zwangsbeschulung mit fragwürdigen Inhalten.
Ja.
Und diese Kombination, einerseits Bindungstraumata, die gesetzt werden, also Trennungskonflikte.
Genau, Baby wird schon direkt sofort von der Mutter weggenommen, gewaschen und noch hier und da und jenes. Und
gewogen, gewickelt, was weiß ich, ja, richtig. Das heißt, man kann viele Kinderkrankheiten, wenn nicht sogar alle, mit irgendwelchen Bindungstraumata in Verbindung bringen. Was passiert beim Bindungstrauma? Es entsteht eine Bindungslücke. Also wenn ein Kind zum Beispiel, mal ganz einfach, man bringt das Kind morgens in die Kita. Tun ja ganz viele.
Ja.
Halten das für einen Fortschritt. So. Kind geht hin, die meisten Kinder wehren sich erstmal dagegen, die erste Zeit. Eingewöhnungszeit nennt man das. So. Dann sind die da eingewöhnt, okay, haben sich damit abgefunden. Was sollen sie machen?
Ja.
So. Die Eltern sagen, oh, mein Kind hat sich daran gewöhnt, hat auch schon Freunde gefunden. Das Problem ist nur, das Kind geht jetzt eine Bindungsaffäre ein. Was heißt das?
Aha.
Das Kind geht sozusagen fremd. Die wichtige Bezugsperson sind Mama und Papa. Jetzt ist die Mama aber für vielleicht 6-8 Stunden nicht da, weil so lange ist das Kind in der Fremdbetreuung. Wenn es nicht gerade, ich sag mal, zu der Erzieherin oder zu einem Erzieher so eine Bindung aufbauen kann, zu einem Erwachsenen, dann muss es sich Gleichaltrige suchen, weil sonst bleibt es in dieser Bindungslücke und das will es nicht. Bindung ist der stärkste Trieb des Menschen, noch vor Nahrung und vor Sicherheit. Bindung ist so wichtig. Das heißt also, das Kind wird versuchen, diese Bindungslücke zu schließen, indem es sich anderen Kindern annähert, anschließt, Kontakt versucht herzustellen. So. Das Problem ist aber, wenn dieses Kind in der Bindungslücke bleibt, diesem Bindungstrauma, das ist ein Konflikt, da werden wir noch drüber sprechen. Kann das zu Reifeverzögerung führen, zu Reifestopp letztendlich? Und die Situation ist für das Kind überfordernd, gefühlsmäßig, also werden bestimmte Gefühlsmuster abgespalten, gepanzert, um sie nicht zu fühlen. Das ist ein Schutzmechanismus. Der wird hier quasi benutzt. Wir haben sehr viele Schutzmechanismen in uns drin oder Überlebensmechanismen und das ist einer von denen. So, und was passiert in Folge? Wenn sich Kinder anfangen, an andere Kinder zu orientieren, dann gehen sie gerne in den Kindergarten. Und die Eltern sagen, mein Kind ist selbstständig, es hat seine Freunde. Dabei merken sie nicht, dass das eigentlich ein Alarmzeichen sein müsste aus Sicht der Bindung, weil das Kind im Grunde jetzt hier fremd geht.
Ja.
Für die Eltern ist es praktisch, weil das Kind natürlich dann leichter abzugeben ist, spätestens in der Pubertät kann es dann aber interessant werden. Das heißt, das Bindungsband wird dann immer dünner. Und dann kommt dieses Massenphänomen der Gleichaltrigenorientierung. Dann haben die Eltern vielleicht in der Pubertät richtig Stress mit ihren Kindern, weil die Kinder sich komplett loslösen. Mhm. Ja, und eigentlich haben die Eltern die Kinder von sich weggetrieben, indem sie in diese Einrichtung gegeben haben. Das ist ihnen aber nicht bewusst, weil dieses ganze Thema der Bindung, dieses Wissen um Bindung, kaum verbreitet ist. Ja. Also jedenfalls nicht in dem Maße, wie es sein müsste. Stattdessen werden dann immer mehr Kitas gebaut und damit rühmt sich dann eine Stadt und sie ist so kinderfreundlich und die machen genau das Falsche.
Ja.
Anstatt mit dem gleichen Geld könnten sie Familien entlasten und Bildungsprogramme in Gang setzen, um mal die Mütter und die Väter und überhaupt Menschen über das Thema Bindung und die frühkindliche Bindung, den ersten Lebensjahren aufzuklären. Aus meiner Sicht wäre sinnvoller. Ja? Und wird aber hier so nicht gemacht.
Ich meine, gut strukturierte Familien sind ja eher eine Gefahr. Ne? Aber die sind ja eher stark, die bilden sich, die haben enge Verbindungen.
Ja, nicht nur Familien, nachher auch letztendlich Freundeskreise, die auch zusammenhalten.
Stimmt,
ja? Also das ist ja heute ist ja alles ein bisschen anders, aber letztendlich dieses Zwischenmenschliche. Ja? Also diese richtig. Wir sind soziale Wesen und wir brauchen einander. Und früher haben ganze Dörfer die Kinder erzogen. Da waren es viele Familien.
Generationen, jeder hat.
Ja, ja, und so ist unsere Biologie auch gestrickt. Das heißt, ein kindliches Gehirn braucht für seine gute, optimale Reifung viele verschiedene Menschen um sich herum.
Ja.
Kleinere, größere, reifere, ältere,
von
bis. Dafür sind wir ausgelegt. Das ist unsere Biologie. Was haben wir heute? Alleinerziehende, überlastete Mütter und Väter.
Mhm.
So, das ist das Problem. Und was entsteht nach diesem Prozess? Das geht jetzt vielleicht 18 bis 20 Jahre, dieser Prozess.
Ja.
Es entsteht eine emotionale Unreife aufgrund der Gefühlspanzerung. Und durch die Programmierung, durch die Schule, durch den Zwang, der da auch ausgeübt wird und die fragwürdigen Inhalte und der unsichtbare Lehrplan, entstehen sogenannte gefühls- und empathielose Pflichterfüller. Untertansklaven, sie werden gebrochen. Nicht alle, aber ich sag mal, vielleicht 98% oder 99% gehen danach eher so raus. Und nicht, jetzt kann ich endlich durchstarten nach der Schule, jetzt kann ich mein Unternehmen aufbauen.
Ja.
So. Und diese Traumatisierungen, die sind drin. Und jetzt kommen solche jungen Menschen zusammen, sind aber emotional total unreif, eigentlich nicht beziehungsfähig wirklich, und die kriegen Kinder. Die sind selber noch eigentlich, im Kopf sind sie Kinder, unreif. Das zeigt sich in Stresssituationen, diese Unreife, die wird getriggert. Die kriegen jetzt Kinder und Kinder zu haben, kleine Babys, ist Stress pur für die Eltern. Das ist eine sehr anstrengende Zeit und da wird so viel getriggert, so viel Muster, wenn sie nicht aufgearbeitet wurden. Und auf diese Art und Weise werden die Eltern dann auch wahrscheinlich dekompensieren in ihrer Psychostruktur, in ihren Schmerzabwehrmechanismen. Und dann werden sie dem Kind auch vielleicht anschreien, es schlagen, es dann wieder in die Krippe geben, damit sie mal Ruhe haben und sich erholen können. Und auf diese Art und Weise werden diese Muster weitergetragen. So, das ist das Problem. Und so wird es von einer Generation zur nächsten nach dem Motto, hat mir auch nicht geschadet, der Klaps auf dem Hintern. Oder ach, Kindergarten war toll und bla bla bla. So wird das dann alles erzählt. Aber für unsere optimale Entfaltung unserer Potenziale ist das nicht optimal. Nur dadurch, dass es fast alle so machen, wirkt das, was ich jetzt sage, ketzerisch. Ja?
Kann man doch nicht so sagen. Das
höre ich dann schon die Kritiker sagen. Doch, man muss es sogar so sagen, in der Klarheit, weil es ist so. Wenn man mal den Vergleich hat, wie es ist, wenn Kinder anders groß werden, ja, dann hast du den Vergleich. Wenn du weißt, was Impfungen anrichten können. Wenn du weißt, es muss nicht immer gleich die Totallähmung sein. Ja, also so, wo man sagt, ja, das ist ein Impfschaden. Es sind schon feinere Veränderungen, dass vielleicht die sprachliche Entwicklung plötzlich verzögert ist. Das können Mütter sehr gut beurteilen. Die haben ja ihr Kind im Blick und die wissen, wie das Kind davor war. Und vielleicht nach so einer Impfung und merken, irgendwas hat sich verändert.
Ja.
So. Oder Kinder, die waren vielleicht vorher sehr medial und danach nicht mehr.
Ja.
Und solche Geschichten. Redet man nicht im großen Stil drüber, aber sollte man mal tun.
Die Berichte gibt es und auch Dokumentationen und darüber ganz klar.
Ja. Jetzt können wir nochmal das rund kriegen mit diesen Gefühlspanzern. Ja?
Sehr gerne.
Weil das ist ja das Ding, was wir heute haben. Ein Kind, was mit einer Situation konfrontiert ist, das ist überfordert. Also nennen wir es ein Trauma, ein Schock, Gewalteinwirkung. Ja? Verschiedene Art, ist ja egal. Auf jeden Fall ist es eine Situation, die das Kind völlig überfordert. Ein kleines Kind, was von seinen wichtigsten Bezugspersonen für einige Stunden getrennt wird, ist eine Katastrophe.
Wenn man sich die Mütter anschaut, die das erste Mal ihr Kind abgeben müssen, die tun das ja auch nicht gerne.
Keine Mutter.
Die sind verzweifelt, es tut denen weh, die sind traurig.
Ja.
Und die fragen sich, mache ich jetzt gerade...
Nicht nur die Mütter, auch die Väter.
Ja, okay, selbstverständlich.
Ja.
Also auch die Väter.
Ja.
Und dann versucht man sich das schön zu reden irgendwie und die anderen haben es auch gemacht und dabei...
Muss ja, ist halt so, das ist normal.
Sagt das eigene Gefühl schon die Wahrheit, oder? Das sagt ihnen schon den richtigen Weg und sie tun
Guck mal, die Normalität, wo sich viele heute darauf beziehen, ist nicht natürlich.
Absolut nicht.
Das ist der Punkt. Normal ist normopathisch.
Ich meine, schau dir Tiere an, jetzt, die geben ihre Kinder jetzt auch nicht den ganzen Tag irgendwo anders hin ab, sondern die gehen auch mal jagen, aber dann ist dann jemand anders da, richtig. Schwester, Bruder, ne? Also die Familie.
Aus meiner Sicht sind diese Themen, die wir jetzt gerade am Wickel haben, das ist der Knackpunkt. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der jetzigen Probleme in der Welt. Weil aus diesen normopathischen Mustern entstehen nachher auch die Soldaten, die ohne Skrupel Krieg anfangen oder nicht anfangen, aber Befehle ausführen und, genau. und Menschen umbringen oder andere Wesen umbringen. Mhm. Das heißt, die Konfliktlage in der Welt hat damit unmittelbar zu tun. Das ist nicht nur irgend so ein psychologisches Thema, was wir jetzt so ein bisschen besprechen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt aus meiner Sicht, der für den Zustand dieser Welt verantwortlich ist. Und wenn wir die Welt verändern wollen, dann müssen wir genau dort anfangen. Das heißt also, ein Kind, das mit einer Situation völlig überfordert ist, wird, um diese Situation irgendwie zu ertragen, das Gefühl, was der Überforderung, also dieses Gefühl der Überforderung abspalten. Das ist ein Schutzmechanismus. Das Problem ist, wir reden von Gefühlspanzerung. Ja. Das führt aber dazu, dass dieses Gefühl nicht mehr gefühlt werden kann oder stark abgemildert ist. Wenn es noch extremer ist, diese Überforderung, dann wird sogar die Wahrnehmung ausgeschaltet. Das wissen wir aus den ganzen extremen, sagen wir mal, rituellen Foltern bei Kindern.
Ja.
So programmiert man ja auch in bestimmten Kreisen.
Ja.
Da ist die traumatische Einwirkung so massiv, dass sogar die Wahrnehmung ausgeschaltet wird. Das heißt, die Kinder können sich später gar nicht mehr an diese Sachen erinnern.
Ja.
Das ist abgespalten. Also das nur mal so am Rande. Wir gehen jetzt mal die leichte Variante durch, also der Sozialisierungsprozess, den jeder hier mehr oder weniger hinter sich hat.
Also MK-Ultra-Gedöns und CIA-Programme besprechen wir jetzt nicht.
Nein, das machen wir jetzt nicht.
Ja.
Aber das ist die verschärfte Form davon.
Verstehe.
Der Mechanismus ist aber im Grunde der gleiche.
Mhm.
Weil so kann man natürlich auch programmieren. Ein Mensch, der traumatische Muster hat, ist ja auch programmierbar. Unter diesen Trauma-Einwirkungen können ja auch Programmierungen gesetzt werden.
Ja.
Das heißt also, diese Gefühlspanzerung führt zu einer gewissen Unreife. Also dieses Gefühl muss, also ein Mensch, der nicht mehr fühlen kann, kann mit Hilfe der Gefühle auch nicht mehr reifen. Das ist der entscheidende Punkt. So, und dadurch bleibt die Entwicklung an der Stelle, die emotionale Entwicklung stehen. Der Körper kann durchaus weiter wachsen, wobei auch schwere Traumata auch zu körperlichen Reifeverzögerungen führen können. Aber jetzt bleiben wir mal nur bei diesen emotionalen Reifestopps. Das heißt, hier kommt es zu einer emotionalen Abstumpfung und einer Unreife. Das ist alles, was quasi unter der Wasseroberfläche ist, wenn wir das wie so ein Eisberg betrachten.
Ja.
Aber woran können wir es sehen? Wir sehen es am Verhalten. Ungezogen, rumschreien, keine Rücksichtnahme auf andere, nur an sich selbst denken, aggressiv, Gewalt. Und dann gibt es da tolle Diagnosen wie ADHS und so weiter. Das heißt, dieses Verhalten, das unter Stresssituationen sich sichtbar zeigt, also der Stress, der Druck, der auf die Kinder, aber auch auf die späteren Erwachsenen ausgeübt wird, bringt diese Muster zum Vorschein. Und das konnten wir jetzt ja sehr schön, schön ist es nicht, aber es ist deutlich sichtbar in der Vergangenheit, über die letzten 2-3 Jahren gewesen.
Ja.
Und das ist dieses normopathische Verhalten.
Ja.
Dieses Duckmäusertum, dieses Angepasstsein, dieses Wegschauen und nicht konfrontieren dessen, was da eigentlich ist.
Man merkt jetzt erstmal, woran man wirklich an jemanden ist. Ne?
Ja.
Wenn der Druck durch die neue Situation, da trennt sich die Spreu vom Weizen. Es kommen auch zum Glück wieder dann, wenn sich das getrennt hat und man wieder bereit ist, kommen auch wieder andere zusammen, die dann ähnliche Werte haben, ähnliche innere Stärke, einen ähnlichen inneren Kompass auch. Also es passiert auch sehr, sehr viel Gutes. Ne?
Natürlich.
Zwangsläufig.
Natürlich, klar. Aber trotzdem, es könnte aus meiner Sicht schneller gehen.
Mhm.
Ja? Und ich glaube, wenn mehr Menschen erstmal verstehen, dass das, was wir heute als Errungenschaft betrachten, höchstgradig pathologisch ist, auch wie wir leben und wie wir miteinander umgehen, wenn wir das auch mal in Frage stellen, nicht nur dürfen, sondern müssen, dann könnte ein Bewusstseinswandel viel schneller vollzogen
sein. Wir müssen unsere Kinder wieder schützen. Und vor allen Dingen auch müssen wir vielleicht auch den Vätern und Müttern wirklich Mut machen, bei ihren Kindern zu bleiben.
Ja.
Oder etwas zu organisieren, das vielleicht...
Die ersten 7 Lebensjahre sind mit die wichtigsten. Da wird die Basis für das spätere Weltbild geprägt.
Ja.
Ja? Und die Bindung ist das Entscheidende. Und ein Kind muss bindungssatt sein, damit es in die Welt freiwillig geht. Sonst wird es immer irgendwo gehemmt sein und Ängste haben. Wenn es bindungssatt ist, also richtig das Gefühl hat, ich habe alles bekommen, was ich von meinen Eltern brauchte, dann kann es sich unabhängig in die Welt bewegen und ist eigenmotiviert.
Ist ja auch ein Zeichen,
wir trinken meistens.
Dass du da jetzt so drauf reagierst, weil das ist ein extrem emotionales und wichtiges Thema.
Auf jeden
und
Fall.
Das müssen wir alle selber angehen.
Ja. Und das sollte man aus meiner Sicht auch unbedingt tun, wenn man jetzt vorhat, Kinder zu bekommen und das auch plant, ist ja heute alles mit Planung verbunden.
Ja.
Dann sollte man sich auch die Zeit, den ersten Jahre, wirklich so planen, dass man Zeit hat, dass man für das Kind da ist.
Ja.
Ja, ganz wichtig.
Wenigstens ein Teil oder sich abwechseln können.
Ja, aber dass man nicht sagt, nach einem Jahr gehen alle beide wieder arbeiten und bla bla bla, sondern muss man halt überlegen, wie man das anders lösen kann. Ja. Es ist so wichtig. Das ist die wichtigste Investition, zumindest für das Kind.
Ja.
Ja. Und das sind ja nur ein paar Jahre, aber das können auch die schönsten Jahre sein, wenn man diese Zeit auch zu nutzen weiß. Wenn man weiß, was man da eigentlich für ein Wesen hat, das man da begleiten darf. Ja, das ist ja nicht einfach nur, ein Kind ist da, mehr Stress, sondern du kannst hier etwas beobachten. Das ist wie eine Pflanze, du beobachtest die, wie die täglich wächst und sich entfaltet.
Mhm.
Ja? Ohne dein Zutun. Du musst einfach nur einen Rahmen geben, in dem diese Pflanze geschützt ist und sich entfalten kann. Und du siehst, da läuft auch eine Art, ich nenne es jetzt mal Gottesprogramm ab. Ja? Das entfaltet sich. Und dieses Wesen ist ja lernbegierig. Ja? Es ist idiotisch zu glauben, wir müssten eine Schule haben und dann noch unter Zwang, weil sonst der Mensch nichts lernen würde. So ein Blödsinn, ja? Der Mensch kann nicht lernen. Er ist ein Mensch, ein Wesen, das in diese Welt kommt und neugierig ist von sich aus. Es sei denn, es wird durch schwere Traumata so eingeschüchtert, dass es sich in sein Schneckenhaus zurückzieht und nicht mehr raustraut. Das geht und das sehen wir ja. Aber grundsätzlich ist der Mensch für diese Welt wie geschaffen. Er möchte diese Welt erkunden, eigenmotiviert. Ja? Und dafür mal so ein bisschen so ein Gefühl zu entwickeln als Eltern, aber auch letztendlich als Gesellschaft. Ja, deswegen rede ich über diese Sache. Ich wünsche mir, dass viele Menschen diese Themen vielleicht annehmen können und da mal drüber nachdenken, was es bedeutet, wie wichtig das ist. Ja? Diejenigen, die das schon, dieses Bewusstsein haben, die fühlen sich jetzt einfach bestätigt, dafür ist es auch da. Aber viele haben da noch nicht so die Sensibilität für, weil sie einfach noch selber, ich sag mal, gefühlsgepanzert sind und das, was wir hier sehen, als normal akzeptieren. Das ist halt so. Das sind ja Kinder, die schreien halt mal und so weiter. Ja, Kinder schreien auch mal. Aber Kinder können sich auch anders verhalten und auch viel früher reif sein, wenn man ihnen das gibt, was sie eigentlich wirklich brauchen. Und das ist eben diese Zuwendung, diese Bindung, diese Nähe. Das ist der Punkt. Und zwar nicht von irgendjemandem, sondern von Mama und Papa.
Mhm.
Ja? Klar, Oma und Opa können auch sein, aber wichtig ist eben zentrale Bezugspersonen, die immer da sind für das Kind. Bis es soweit satt ist, dass es sagt, oder es sagt es dann nicht, aber das sieht man am Verhalten, es geht selbstbewusst raus und entdeckt die Welt dann auch für sich. Weil es weiß, es hat einen sicheren Hafen, wo es immer wieder zurückkommen kann. Und diesen Hafen, den müssen wir schaffen. Das ist der Punkt. Nicht nur als Familie, als Eltern, sondern wirklich auch als Gesellschaft. Und dieser Hafen, den wir jetzt haben, der die Kinder irgendwo parkt, zwischenparkt, in der Fremdbetreuung, ist kein wirklicher Hafen. Man gibt die Kinder in einem Alter, wo eigentlich noch keine Sicherheit wirklich in ihnen drin ist, in eine Situation, wo sie mitunter überfordert sind.
Ja.
Ja, wo viel rumgeschrien wird, wenn ein Erzieher auf 10 Kindern kommt. Ja, das ist schwierig. Ja, das ist schwierig.
Dann hast du da noch ein gewalttätiges Kind drin, das
schon
traumatisiert ist. Das traumatisiert alle anderen Kinder noch
richtig.
Mal on top. Ja.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, ja, dann lernt es ja, mit dieser Situation umzugehen. Beim Kleinkind, also ich bitte dich.
Ein häufiges Argument, was ich immer wieder höre, ist ja, die Kinder lernen ja untereinander Sozialverhalten.
Mhm.
Dummes Zeug. Soziales Verhalten lernen Kinder von reiferen,
auch so.
Entweder Erwachsenen oder älteren Kindern.
Vorbildfunktion.
Aber nicht unter Gleichaltrigen. Dann sind wir wieder beim Thema horizontale Kultur und Wertevermittlung. Was soll denn dabei rauskommen?
Ja.
Ja. Der eine wirft mit Sand, der andere wirft mit dem Stein.
Ja.
Sozialverhalten. Ja, der Stärkere setzt sich dann durch.
Ja.
Da kann nur jemand, der Erwachsene ist, sagen, stopp, so lösen wir das Problem nicht, wir machen es anders. Ich erkläre euch das so oder lebe es vor.
Ja.
Aber ja, das sind diese Punkte. Das sind auch so Klischees, die im Grunde immer noch, sag ich mal, so in der Gesellschaft umhergeistern. Und die müssen wir auch hinterfragen. Weil wenn wir das als normal akzeptieren, was ja normopathisch ist, dann kommen wir aus der Nummer nicht raus. Aber ich denke, wir wollen da raus. Hoffe ich mal.
Also wir beide dabei, oder?
Deswegen sitzen wir hier, ja, und besprechen diese Dinge und versuchen einfach auch viele Menschen im Bewusstsein so weit zu erreichen, dass vielen Menschen auch klar wird, die Veränderung kommt nicht von den Politikern, kommt nicht von den Großkonzernen, sondern die kommt von der Basis, die kommt von jedem Menschen. Und die Veränderung kann erstmal sehr klein am Anfang sein. Aber in der Summe entsteht daraus ein riesiges Momentum, was dann auch eine Welle bewirkt. Ja? Es ist jetzt wirklich hauptsächlich innere Bewusstseinsarbeit. Das ist vielen nicht klar. Die meisten wollen immer halt tun. Das sind besonders die am stärksten gefühlsgepanzerten.
Die scharfe Häuserbäuer.
Ja, dieses mal innehalten, mal reflektieren und überlegen, ist das, was ich tue, überhaupt sinnvoll?
Ja.
Ja, vielleicht müsste ich was völlig anderes tun, aber...
Der Hamster im Laufrad, ne?
Der denkt, er macht eine Karriere, ne?
Ja, genau.
Ja.
Ja, schön ablenken, Geld verdienen, bisschen so in Urlaub fliegen, vergessen alles. Ja. Am besten dreimal im Jahr im Urlaub, um noch mehr zu vergessen.
Ja.
Aber hier...
Du kannst nicht weglaufen.
Nein, du kannst nicht weglaufen. Du
kannst wegreisen, hinfahren.
Du, ich kenne auch den einen oder anderen super spirituellen Menschen, der jedes Buch gelesen hat über jede spirituelle Art und Weise, der ständig irgendwo in der Welt rumreist, aber der wirklich vergisst mal, die Reise zu sich ganz ehrlich anzutreten und zu gucken, was ist da eigentlich, wer ist da.
Ja.
Das ist der wahre Mut.
Das kannst du überall machen, musst du nicht wegfahren, das kannst du auch jetzt hier machen, wo du bist. Ne? Das ist das Schöne.
Ja.
Aber diese Arbeit ist aus meiner Sicht die Arbeit, die uns in diese neue Zeitqualität bringen wird. Technik auf keinen Fall.
Dann lass uns doch eben kurz den zweiten Teil schließen, um dann gleich den dritten Teil wieder aufzumachen und in die Problemlösung gehen. Danke, Raik, für deine Zeit.
Gerne.